Bitte Vorsicht am Bahnsteig, der Zug fährt gleich ab, der Podcast-Zug mit der nächsten Haltestelle Unterhaltung. Und wir sitzen nicht, allein im Abteil, ne? Uns gegenüber sitzt André Peschke, meidet Augenkontakt, aber wir werden ihn jetzt schön zulabern. Also ich konkret mit meinen Spielerfahrungen aus Monster Train. Hallo André.
Entschuldigen Sie bitte, ich glaube, ich habe den Platz da reserviert.
Nee, das kann nicht sein. Das steht hier auf meinem Ticket. Das ist, ich habe hier schon das Wort, ja.
Das ist übrigens mein unbeliebtester Satz, ja, im Personenfernverkehr. Wenn ich eines hasse, ist, wenn ich eine Reservierung habe und dann muss ich jemanden von diesem Platz vertreiben, der sich dorthin gesetzt hat. Das ist immer so ein. Ja. Es kam schon häufiger vor, dass ich dann einfach still, wenn genügend Platz war, auf einen anderen Platz gegangen bin und gedacht habe, was soll's.
Ja. Und dann kommt jemand und hat den Platz reserviert. Wie du es machst, machst du es falsch.
Ja, du darfst dich dann natürlich nicht auf einen anderen reservierten Platz setzen, aber wenn halt genug Platz ist, dann sitze ich immer.
Das Reservierungssystem ist auch gerne ausgefallen, ne? Das ist dann das Schlimmste. Aber hey, ein Glück sind Videospiele simpler als die Realität. Und gerade bei so Singleplayer-Roguelikes, da fehlt auch diese lästige soziale Interaktion. Da kann man wunderbar vor sich hin eremitieren, ja? Und Zeit verbrennen. Das ist das Schöne an solchen Spielen, die nicht wirklich ein festes Ende haben, sondern die man wieder und wieder und wieder spielen kann, bis der Steam-Zeiger eine seltsam hohe vierstellige Zahl anzeigt vielleicht an Stunden.
Kann ich daraus messerscharf folgern, dass das Spiel Monster Train, über das wir heute sprechen werden, das wir glaube ich noch nicht erwähnt hatten, ein
ganz
Singleplayer Roguelike sein wird?
Ja. Eins dieser Spiele, wo man einen Run durchführt und den Run beendet oder nicht.
Aber so vom Draufschauen hatte ich den Eindruck, es sieht eher aus wie eines dieser Collectible Card Games.
Es ist ein Roguelike mit Kartenmechaniken, ganz so ähnlich wie Slay the Spire, ein ebenfalls ganz hervorragendes Roguelike und eins meiner liebsten Spiele im Genre. Das heißt, man kämpft sich also so durch eine Abfolge von Gefechten, ne? Ganz grob erstmal umschrieben, und dann gibt's zum Schluss einen Endgegner, und wenn man den besiegt hat, hat man den Run bestanden. Man kämpft aber halt nicht mit irgendwie Ego-Shooter-Mechaniken, sondern es gibt Rundenkämpfe, und deine Einheiten und deine Zaubersprüche und sonstige Spezialfähigkeiten werden alle durch Karten repräsentiert, die man im Verlauf des Runs immer neu sammelt, verbessert und weiter sein Kartendeck optimiert, aus dem immer wieder gezogen wird.
Ist denn das tatsächlich irgendeine Form, gibt es da wirklich so eine Art Spielwelt oder sowas, oder ist dieser ganze Kram mit dem Monsterzug, also es spielt ja wirklich anscheinend auf einem Zug, ist das eigentlich nur eine visuelle Illustrierung, als hätte ich bei Hearthstone gesagt, guck mal, jetzt mache ich eine Zuggrafik im Hintergrund, die zwischen zwei Partien Hearthstone abläuft und tu so, als wäre es auf einmal was anderes.
Ja, also das Zugszenario ist ganz schön wackelig, aber immerhin, es ist zumindest optisch und vom Szenario her ein Stück weit aus einem Guss, denn wir fahren mit dem Knochenschüttler, dem Bone Shaker, diesem Zug, dem magischen, in Richtung Mittelpunkt der Hölle. Die Hölle ist zugefroren, ja, die himmlischen Herrscharen haben praktisch die Hölle besiegt und das Höllenfeuer zum Erlöschen gebracht, und an Bord unseres Zuges ist das letzte Stück Glut, mit dem wir das Höllenfeuer wieder entzünden wollen. Und auf dem Weg durch die Höllenkreise stellen sich uns halt jede Menge so himmlischer Herrscharen entgegen, und die gilt es zu besiegen. Die betreten unseren Zug und wollen dieses Höllenfeuer, praktisch unsere Lebensenergie, kaputt machen. Diesen Pyre, der ist auch wirklich repräsentiert als ein Gegenstand im Spiel, den müssen wir beschützen und all diese Gegner abwehren, um es dann in die Mitte zu schaffen. Und wenn wir es geschafft haben, ist cool.
Slay the Pyre also?
So ein wenig, ja. Also Protect the Pyre.
Ja, aber für deinen Gegner gilt ja. Aber okay. Aber das, ja, verstehe. Das ist ja immer der Gipfel der Originalität und des Humors, wenn jemand irgendwelche Sprüchlein wie dann ist die Hölle eingefroren oder Fahrt zur Hölle einfach mal wortwörtlich nimmt und in sein Szenario umsetzt. Da tun einem die Schenkel ja vom Zuhören schon weh.
Ja, immerhin gibt das ein paar ganz nette Vorlagen für Gegnerdesign und Truppendesign. Das ist ganz cool gemacht. Also diese goldglänzenden, mit Rüstung beschlagenen Engelsgestalten und Ritter, die man besiegt, oder eben auch die eigenen Herrscher, die teufelsähnlichen Wesen, die Cthulhu-ähnlichen Charaktere und halt einige wirklich kreative Designs und auch verschiedene, ja, sagen wir mal, Rassen oder Clans werden sie, glaube ich, genannt. Clans, aus denen man wählen kann. Dazu komme ich später noch. Das ist ganz hübsch gemacht. Allerdings, Ich glaube, das ist im Game Design einigen Permutationen ausgesetzt gewesen, denn die Idee, dass sich sozusagen die Gegner durch den Zug kämpfen und dann im letzten Waggon ist sozusagen dann dieses Stück Glut, das sie angreifen und das musst du beschützen. Das wird im finalen Spiel, so wie es jetzt rausgekommen ist, ein bisschen seltsam gemacht, denn du hast nur noch einen Waggon und der hat 4 Stockwerke. Ich glaube, die haben das ursprünglich mal gebaut, dass sich wirklich die Gegner von links nach rechts oder von rechts nach links da durchkämpfen, aber irgendwann haben sie festgestellt, dass es überhaupt nicht übersichtlich ist und dass sie noch ein paar andere Mechaniken haben wollen. Jetzt ist das praktisch ein Raum, der hat 3 Kampfetagen und ganz oben in der obersten Etage ist dann dein Pyre, dein Stück Glut und die Gegner kämpfen sich von unten nach oben durch diesen seltsamen Waggon, was dann auch wirklich das ganze Zugszenario ein bisschen ad absurdum führt. Aber es macht nichts, denn es spielt sich gut.
Also wie wenn du dich in einem Dungeon durch 3 Etagen kämpfen würdest. Ja. Nur jetzt also halt nach oben, von unten nach oben.
Ja, und dass dann Dungeon auf Rädern ist, ist eigentlich lediglich für die Inszenierung relevant, aber nicht wirklich fürs Gameplay.
Genau, also und du machst auch mit dem Zug sonst nichts. Du musst nicht eine Weiche umstellen, der fährt nicht an irgendeiner Station ein und dann kämpft man mal woanders. Du kämpfst eigentlich immer auf deinem Zug auch.
Ja, das Gameplay findet in diesem Zug statt, der angegriffen wird von Gegnern. Und zwischen den Runden kann man sich halt für eine von 2 Gleisen entscheiden. Ja, zwischen den Höllenkreisen gibt's immer die Option, fährst du links rum, fährst du rechts rum und da fährst du eben an verschiedenen unterschiedlichen Shops und Power-Ups und Zufallsevents vorbei.
Okay, also das man könnte schon sagen, es ist ein bisschen ein Gimmick mit dem Zug, oder?
Jupp, es ist etwas, meiner Meinung nach, dass sie sehr früh in der Entwicklung entschlossen haben und je näher sie dem Fertigstellen des Spiels kamen, desto weniger hat es zur Zugidee gepasst, aber insgesamt ist es immer noch ganz nett. Sie haben sehr, sehr viele Zug-Analogismen, ja, da kannst du irgendwelche Railway-Spikes als Sonderwaffen freischalten, die Zufallsevents sind auch nett inszeniert, da siehst du so einen Zugwaggon von innen und dann geht diese Schiebetür auf und der Zug hält kurz an und man sieht irgendwas draußen in dieser vereisten Welt. Einen Reisenden, ja, der irgendeine Quest für dich hat oder irgendwelche Relikte oder Items, die da liegen und da kannst du dich entscheiden, ob du jetzt dieses Power-Up mitnehmen willst oder dich auf diesen Kompromiss einlassen willst, weil das Item vielleicht stark ist, aber auch Nachteile mit sich bringt und das ist ganz cool gemacht. Also ich finde das sogar auf seine dämliche Art und Weise durchaus sympathisch, wie hier auf Teufel komm raus das ganze Zug-Szenario beibehalten wurde.
Okay, und jetzt mal so, aber grundsätzlich ist das, wie muss ich mir das vom Gameplay her vorstellen? Ist das wirklich wie bei so einem klassischen Deckbuilder? Ich habe da Karten und die eine Karte ist eine Einheit und die spiele ich aus und dann erscheint die auf dem Spielfeld und dann spiele ich die nächste und das ist ein Zauberspruch und dann kann ich sagen, hier, mach mal direkt diesem Gegner Schaden oder vielleicht gibt es sowas? Gibt es eine Repräsentanz von dir als Spielfigur und des gegnerischen Spielleiters, also so Hearthstone ähnlich oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, also meine Spielfigur hat keinen Charakter, keinen Avatar, keinen Namen, kein gar nichts. Ich bin der unsichtbare Bestimmer, der halt Einheiten verteilt, Zaubersprüche auslöst. Aber meine Lebensenergie ist eben dieses Glutstück. Das Glutstück greift auch an. Ja? Das kann sich sozusagen wehren, aber die Gegner sind immer zuerst dran. So richtig was 100% Vergleichbares habe ich nicht in anderen Spielen, die ich zumindest gespielt hätte. Es ist am ehesten mit Slay the Spire vergleichbar. Bei Slay the Spire hat man ja auch manchmal mehrere Gegner, gegen die man kämpft, die auch so der Reihe nach angreifen. Aber in dem Fall habe ich eben jede Menge Charaktere, die sich meinen Gegnern gegenüberstellen. Bei Slay the Spire ist es deine eine Heldeneinheit. Und deren Lebensenergie ist das Wichtige. In meinem Fall kann ich teilweise über 10 eigene Einheiten da verteilen. Und das ist dann letztendlich wie ein rundenbasiertes Kampfsystem, nur eben sehr passiv. Das heißt, ich habe diese 3 Etagen und in der Regel fangen unten in der untersten Etage an, Gegner zu kommen. Es gibt auch Alternativen, aber diese Gegner stehen dann da so rum und ich platziere auf der ihnen gegenüber optimalerweise meine Einheiten. Die Besonderheit hier ist, dass Einheiten, sobald die Karte ausgespielt sind, dann auch ausgespielt sind. Die kehren nicht wieder in mein Kartendeck zurück, außer mit besonderen Spezialmanövern.
Kontrollierst du die dann noch irgendwie? Kannst du die dann noch bewegen oder spielst du die nur aus und danach agieren die autonom?
Genau, danach agieren die automatisch. Und das ist dann ein relativ passives System, das ich dann fortan zwischen den Runden nur noch beeinflusse, indem ich vielleicht weitere Einheiten platziere oder irgendwelche Zaubersprüche und Buffs bewirke. Aber das ist ein erfreulich komplexes System, was da ziemlich abgefahrene Manöver erlaubt.
Sind die Einheiten, ist es so ein Ding, wo man hinterher sagt, so, die KI der Einheit spielt eine Rolle?
Keine KI. Keiner KI.
Also die machen sehr verlässliche Dinge, ne? Das ist also kein Zufallsfaktor, wo du sagst, so, ja, hier in dem Kampf hat die KI dieser Einheit irgendeine dumme Entscheidung getroffen, deswegen habe ich verloren, nein, sondern du weißt genau, was diese Einheit danach tun wird.
Richtig. Okay. Das ist so eins dieser Knobel- und Tüftelspiele, wo man sich überlegt, zuerst greifen immer die Gegner an und die greifen sozusagen, die stehen sich so gegenüber in kleinen Grüppchen, so vielleicht wie bei Darkest Dungeon, ja? Eine Gruppe auf meiner Seite, eine Gruppe auf der Gegnerseite und der Gegner, der am meisten zur Mitte steht, also links in der Gegnergruppe, der greift zuerst an, den Verbündeten von dir, der am weitesten rechts steht.
Kannst du denn die Positionierung bestimmen? Kannst du sagen, wo auf dem Spielfeld ich diese Einheit platziere? Das macht einen Unterschied?
Ja, das kann ich beim Platzieren machen, ja, weil die Einheit, die am weitesten rechts steht, die wird zuerst angegriffen. Da sollte eine hin mit ziemlich viel Lebenspunkten oder mit ziemlich viel Rüstung oder in irgendeinem coolen Heilungsskill oder sowas, dass sie eben auch lange überlebt. Das ist relevant. Aber sobald du sie einmal platziert hast, kannst du nur noch auf indirekte Art und Weise mit ihr interagieren. Und das ist praktisch sowas, sobald du End-Turn drückst, sobald du deine Karten ausgespielt hast, passiert der Kampf ganz automatisch. Und das Schöne ist, das Interface sagt ja auch, wie der Kampf ausgehen wird. Markiert also die Gegner mit dem roten X, die jetzt gleich sterben werden, zeigt dir an, wie viele Lebenspunkte deine Einheiten verlieren oder vielleicht sogar gewinnen werden, wenn dieser Kampf ausgespielt ist. Du weißt also bereits, was passieren wird. Und dann in Runde 2, in Runde 3 dieses Systems, wenn du langsam deine Einheiten platziert hast, ist es dann wirklich so, sobald die Runde beginnt und du deine irgendwie 3, 4, 5 Energiepunkte hast, mit denen du deine Karten ausspielen kannst, weißt du bereits, wenn du nichts tun würdest, was passieren würde. Das wird sehr gut kommuniziert und was du tun musst, ist eben das Ganze bestmöglich zu optimieren. Dafür sorgen, dass keine Einheit dein Glutstück erreicht, um es kaputt zu machen. Dafür sorgen, dass halt die gefährlichsten Gegnereinheiten zerstört werden, dass sich da nichts bufft, dass deine wichtigen Einheiten nicht kaputt gehen. Und das hat einen netten Knobelreiz. Sehr nett gemacht.
Es klang vorhin so, als ob, ich habe erst gedacht, okay, das startet immer auf dem untersten Stockwerk dieses Zuges und dann geht es nach und nach immer höher. Ja. Das klang jetzt aber so, als ob von Anfang an du zwischen allen Stockwerken wechseln könntest, als ob das alles gleichzeitig passiert. Was davon ist richtig?
Alles passiert gleichzeitig.
Also jederzeit, du kannst quasi von Anfang an im ersten Stockwerk was machen, im zweiten, im dritten, im vierten.
Ja.
Und es kann auch mal sein, dass du hinterher auf 3 Stockwerken gleichzeitig agieren musst.
Höchstwahrscheinlich ist dieser ganze Zug dann irgendwann voll mit Gegnern und voll mit deinen Einheiten. Du kannst zum Beispiel, wenn du Einheiten hast, die so ein bisschen Zeit brauchen, um stark zu werden, vielleicht indem du sie mit Zaubersprüchen buffst oder indem sie deine eigenen Einheiten essen, es gibt so Mechaniken, dann stellst du sie vielleicht ganz aufs oberste Geschoss. Dann haben sie 2 Runden Zeit, gebufft zu werden, bevor sie überhaupt Gegnerkontakt haben. Dann hast du vielleicht die anderen Stockwerke nicht besetzt und kannst so die Gegner nicht zermürben, bevor sie ganz oben angekommen sind. Aber vielleicht ist das ja genau deine Taktik.
Weißt du, wann Gegner auf welchem Stockwerk eintreffen? Oder kann es dir passieren, dass du diese Einheit mit diesem Vorsatz dorthin stellst und dann kommt aber schon in der zweiten Runde auch Gegner im obersten Stockwerk an?
In der Regel kommen sie unten in den ersten Waggon rein, kämpfen da eine Runde und gehen dann einen Waggon weiter nach oben. Das ist angenehm berechenbar. Es gibt spezielle Bosse und es gibt auch spezielle Mutatoren, die sorgen auch dafür, dass anderswo Einheiten auftauchen. Bevor man in so eine Schlacht startet, hat man in der Regel das Angebot, hey, willst du es ein bisschen schwerer haben? Wir geben dir dafür eine bessere Belohnung. Das ist dieser Gamble, den man in der Regel bei jeder normalen Schlacht, die kein Bosskampf ist, mit eingehen kann. Heißt dann vielleicht, dass gegnerische Einheiten, wenn sie die Etage wechseln, ihre Gesundheit wieder auf 100% gestellt bekommen, dass sie mehr Angriffspunkte haben, dass sie vielleicht einen Dornen-Effekt haben, dass die eigenen Einheiten Schaden nehmen, wenn sie sie angreifen, oder eben, dass Gegner auf allen Waggons, also in allen Etagen erscheinen. Und das ist eben so ein Fall, wo das eben nicht so berechenbar ist. Aber wenn man sich das zutraut, wenn man der Meinung ist, hey, ich habe ein starkes Deck, dann kann man diesen Gamble eingehen und diese Gier nach mehr Gold zum Kaufen von Upgrades oder von Relikten, das ist dann schon nett, wenn man die Möglichkeit hat und so ein bisschen gierig ist und das dann dieses Risiko eingeht.
Also du kannst eine Wette auf dich selbst abschließen.
Ja.
Kannst du denn dann auch, also das klang jetzt so, nachdem die Einheit schon ausgespielt ist, aber jederzeit die Stockwerke wechseln noch mit dir? Du kannst also sagen, ich ziehe die hier ab.
Nein. Sobald sie gespielt ist, ist sie praktisch nur noch passiv.
Aber wieso kann der Gegner das dann?
Weil das Gegner praktisch deinen Pyre angreifen will, dein Glutstück, und der Gegner geht automatisch nach jeder Runde einen Stockwerk nach oben. Deine Einheiten bleiben da, wo sie sind. Es gibt allerdings Zaubersprüche, mit denen kann man sowohl Gegner als auch die eigenen Einheiten nach oben und nach unten bewegen.
Okay, aber das heißt also, da kommen jetzt Angreifer im untersten Stockwerk, denen stelle ich irgendwelche Verteidiger gegenüber, und wenn ich die aber in dieser einen Runde nicht ausschalte, dann gehen die ins nächste Stockwerk und dann stehen meine Jungs da unten rum und sind für die Katz.
Die haben dann bereits mit der nächsten Gegnergruppe zu tun, weil es gibt kontinuierlich Gegner zu besiegen. Mhm. Bei Slay the Spire ist es ja so, da hast du maximal so 5 Gegner gleichzeitig pro Kampf. Und bei dem Spiel ist das so viel mehr. Da hast du es manchmal mit dutzenden Gegnern zu tun. Und das ist dann schon eher so ein Gemetzel. Da gibt's auch dankenswerterweise diverse schnelle Vorspulfunktionen, weil die Kämpfe, bis sie mal ausanimiert sind, damit teilweise dann auch richtig lange dauern können. Du hast aber auch genügend Einheiten auf der Hand, unter anderem so Zugbegleiter, Train Wardens, die sind so eine Standard-Schrotteinheit, die hast du immer standardmäßig 5 Stück in deine Hand reingemischt, so dass du in der Regel auch auf jedem Stockwerk schnell deine Einheiten hast und die dann auch mit Zaubersprüchen oder mit weiteren Einheiten buffen kannst. Also das ist, es ist einfach so.
Und dann funktioniert es so, du kriegst am Anfang zufällig erstmal so ein Starterdeck zugelost und dann gibt es...
Nicht zufällig.
Nein.
Das ist das Schöne an dem Spiel. Bei vielen Spielen sucht man sich, bei Slay the Spire zum Beispiel gibt's inzwischen 4 verschiedene Charaktere, die bringen ihre eigenen Karten mit und dann entwickelst du während des Runs dein Deck. In diesem Spiel gibt's 5 verschiedene Clans, könnte man sagen. Und die haben alle einen unterschiedlichen Charakter, unterschiedliche Einheitentypen und echt so ein bisschen eine Identität. Es gibt die, ich weiß jetzt, wie die heißen. Ich spiele das auf Englisch, aber ich bin keiner, der sich diesen Namen gut merkt. Es gibt die Hellbound, glaube ich, das sind so Teufelsgestalten. Ihr Fokus ist Rüstung, also Skills, die Rüstung bekommen und auf irgendeine Weise Mechaniken, die für Rage sorgen. Das heißt, die Einheit macht mehr Angriff, das ist so ein temporärer Buff. Wenn deine Einheit 5 Rage bekommt, dann also 5 Wut, dann macht sie 5 mehr Schaden, in der nächsten Runde 4 mehr Schaden, in der nächsten Runde 3 mehr Schaden. Aber es gibt wunderbare Synergien damit. Es gibt dann die Awoken, das sind so Pflanzenwesen, die haben einen Fokus auf Heilungsskills, die spawnen ganz gern mal mit unglaublich vielen Lebenspunkten, aber bloß ein Drittel von denen wird denen gut geschrieben, aber ihre maximale Gesundheit ist eben plötzlich viel höher und dann kann man mit diversen Heilungsskills die verbessern. Die haben auch oftmals Sweep-Attacken, die greifen alle Gegner gleichzeitig an, nicht bloß den vordersten und eben auch diesen Dornen-Effekt. Das ist ein ganz großer Fokus von denen. Dann gibt's die Stygian, das sind so Cthulhu-Unterwasserwesen, die haben großen Fokus auf Zaubersprüche und auf den Debuff des Gegners, dass er für Zaubersprüche empfänglicher ist, also dass man da mehr Schaden anrichtet. Es gibt die wunderbar, total süß designten Schatteneinheiten, die Umbras, die essen Happen. Morsels im Englischen. Und die werden von so kleinen Schattenwesen, wie bei Howl's Moving Castle, das wandelnde Schloss, diesen Miyazaki-Film. Kennst du den? Den kennst du.
Ich weiß davon. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kenne das Artwork und so weiter.
Ja. Da gibt's diese süßen kleinen schwarzen Flecken, die so ein großes Monster füttern. Und die gibt's eben auch in dem Spiel. Und das ist voll darauf ausgelegt, diese Fraktion, dass man eine Einheit platziert und ganz pro Runde ganz viele so kleine Mini-Einheiten erzeugt, die überhaupt keinen Schaden machen, die ganz wenig Gesundheitsenergie haben, aber die dann eben gefressen werden. Oder besser gesagt, das, was sie in die Höhe halten, wird dann gefressen von der ersten Einheit in deiner Reihe und die wird dadurch immer stärker. Und das ist auch nett. Und die letzte Einheit, das sind Wachswesen. Dochtlose zum Beispiel. Das sind Kerzen- und Wachseinheiten, die ausbrennen. Das heißt, die leben bloß ein paar Runden lang und dann sind sie automatisch tot. Und diese Fraktion dreht sich darum, die bewusst wieder mit einem speziellen Skill vom Spielfeld runterzunehmen, damit sie nicht sterben oder eben ihre Brenndauer zu erhöhen. Das ist total witzig. Also jede dieser Fraktionen hat einen eigenen Charakter und du entscheidest dich pro Run für 2. Den Hauptclan, der stellt dann deine Heldeneinheit, die man im Spielverlauf auch langsam immer verbessert auf verschiedenen Verästelungen. Und der andere Clan stellt eben die andere Hälfte deines Decks. Da sind viele Karten dabei, die sind so berechenbar. Ja? Jeder Clan hat so seine 5 Standardkarten, die du mitbekommst. Das kann Heilzauber sein, ein Angriffszauber oder eben so ein kleines Viech, so ein kleines Schattenviech, das Essen vorbeibringt und am Ende der Runde gegessen wird. Und so hat das einen extrem hohen Wiederspielwert und B, unglaublich viele interessante Synergien, denn keine dieser Kombinationen der 25 möglichen Kombinationen, 5 mal 4 mal 3 mal 2, ist irgendwie sinnlos oder zunächst gut. Alles hat so seine Relevanz. Jede dieser Kombinationen kann man zum Sieg entwickeln und das ist super faszinierend. Da entwickelt das Spiel im Vergleich zu Slay the Spire bereits eine unglaubliche Langlebigkeit.
Okay, also 5 mal 4 mal 3 mal 2 gibt auf gar keinen Fall 25. So viel kann ich sagen. Weil du bist ja schon bei 20 mal 3 beim zweiten Schritt. aber
warte mal, nee, das habe ich falsch gerechnet. Es sind ja bloß Zweierkombinationen und nicht irgendwie fünf verschiedene Kombinationen. Es dürften 25 sein. Es gibt da so eine Statistikseite, wo alle möglichen Kombinationen aufgedröselt sind und das sind ja,
wurscht, es gibt auf jeden Fall, aber 4x5. Das heißt aber, ich wähle jetzt also diese zwei Fraktionen aus.
Ja.
Jetzt ist aber, die Decks, die ich da bekomme, sind die identisch immer oder ist da ein Zufallselement dabei?
Am Anfang der Runde kriegst du ein paar Zufallskarten zugesteckt, ja. Aber relativ planbar. Der allererste Kampf, den du durchführst, den kannst du dir praktisch schon vorher ausrechnen, wie der laufen wird, weil du relativ klar weißt, welche Karten du dabei hast. Aber dann eben bekommst du als Belohnung für gewonnene Kämpfe neue Karten. Du kannst dir hier und da in dieser Einkaufs- und Power-Up-Phase, wo du eben eins von beiden Gleisen wählst, eher dir neue Karten und Einheiten organisieren und durch diese Zufallsevents und gegen Ende des Runs ist das dann wieder was völlig anderes.
Aber du startest so jeden Run mit dem identischen Deck?
Relativ ähnlich. Je nachdem nach Einheitenkombination ist es fast identisch. In der Regel kriegst du aber so drei Zufallskarten noch dazu.
Okay, also es gibt ein Zufallselement.
Ja. Ja. Ein leichtes, aber
Und das wird ja dann immer stärker nach hinten raus, genau. Weil ne, die Karten, die du dazu gewinnst oder sowas, ne, und dann kommt ja dieses Deckbuilding-Element ins Spiel, dass du dann hinterher sagst, so, ja, diesmal habe ich ein starkes Deck, deswegen wette ich auf mich selber und krieg dann vielleicht noch mehr Loot und so weiter.
Wie bei Slay the Spire, und das hat mir sehr geholfen, Slay the Spire vorher gespielt zu haben, gibt's da so gewisse Denkweisen, die man bei diesem Spiel auch anwenden kann. Auch wenn es nicht dasselbe Spiel ist, kann man über sowas nachdenken wie, ich muss auch dringend Karten aus meinem Deck rausbekommen. Ja, die Anfangskarten beispielsweise, die sind ganz nett, aber nicht super powerful, nicht super mächtig. Die sollte ich im Spielverlauf, und da gibt's auch Möglichkeiten, möglichst raustun, damit die guten Karten eine höhere Chance haben, von mir gezogen zu werden. Das ist etwas, was ich bei Slay the Spire wirklich lernen musste, wo ich am Anfang alles, was ging, mit in mein Kartendeck reingenommen habe und damit mein Kartendeck komplett verdünnt habe und überhaupt keine Strategie mehr möglich war. Und dann eben auch solche Abwägungen. Was ist mir jetzt wichtiger, mehr Energie oder mehr Karten ziehen? Welche Karten harmonieren miteinander? Macht es überhaupt Sinn, jetzt eine von diesen Belohnungskarten zu wählen oder nehme ich lieber das Gold, was ich stattdessen auch wählen kann? Ja? Bringt mir das was? Und das ist eine schöne Grübelei.
Ja, was bringt es denn, das Gold?
Mit dem Gold kann man zum Beispiel die eigenen Karten upgraden oder die eigenen Zaubersprüche oder man kann sich Artefakte kaufen. Artefakte ist auch so ein ganz klassisches Roguelike-Element. Das sind so passive Boni, die halt deinen Run dramatisch verändern können. Wenn zum Beispiel, wenn du diesen Wut-Buff hast und du hast ein Artefakt, das sagt, okay, immer für jeden Wut-Buff, den du auslöst, gibt's einen extra Punkt Wut obendrauf. Und es gibt ein zweites Artefakt, das sorgt dafür, dass Wut zwischen den Runden nicht mehr abgebaut wird. Und plötzlich hast du eine ganz klare Marschrichtung. Wenn du diese Artefakte hast und auch noch Einheiten, die Wut erzeugen, dann weißt du, ich fokussiere mich da drauf.
Und Wut bringt mehr Angriff.
Mehr Angriffskraft. Das ist praktisch so ein temporärer Angriffsbuff. Und es gibt noch so viele andere Buffs. Ja, diese Dornen, es gibt irgendwelche Mechaniken, dass deine Einheiten gebufft sind, sobald du einen Zauber wirkst auf ihre Etage. Es gibt Einheiten, die buffen einmal pro Runde. Es gibt Einheiten, die buffen, sobald irgendwo auf dieser Etage, auf deiner Seite oder auf der Gegnerseite irgendjemand stirbt. Und es gibt so viele einzelne, ja, Zahnrädchen, die man so ein bisschen manipulieren kann, die man so ein bisschen fokussieren kann in seinem Run. Das kann auch so gewaltig schief gehen, dass man einfach komplett gegen eine Wand läuft irgendwann, aber das kann auch manchmal auf so eine fast schon das Spiel ist kaputt Art und Weise zu deinen Gunsten funktionieren, dass sich das so aufschaukelt und dass du am Ende glorreich gewinnst und eigentlich Spielmechanik praktisch komplett kaputt gemacht und exploitet hast und das fühlt sich so gut an.
Okay. Bei den Kämpfen ist aber auch wirklich, also die sind konkret und nicht so relativ, also du hast immer der macht jetzt Angriff, der hat drei Angriff, genau. Der macht drei Schaden, der hat zwei Lebenspunkte, ja. Der ist weg. Das ist nicht, er hat eine 90%ige Chance, ihn zu treffen oder irgend so einen Schnickschnack dabei.
Nichts, es gibt kaum Zufall. Es gibt hier und da einen Zauberspruch, der trifft halt zufällige Gegner und die Karten, die du ziehst aus deinem Deck, sind natürlich auch jetzt bei jeder Phase zufällig, aber das ist alles sehr berechenbar und wie gesagt, das Spiel rechnet dir vor und zeigt dir an, wie die Runde ausgehen wird und ja, du musst zusehen, dass möglichst viele rote Xe auf den Gegnern angezeigt werden, das heißt, die werden sterben und möglichst wenig rote Xe auf deinen Einheiten. Das heißt, die überleben alle die nächste Phase.
Ist dieses Deck spielübergreifend? Nimmst du das mit und baust es über mehrere Partien aus? Nee, du startest jedes Mal frisch.
Aber es gibt eine nette Progression. Mit jedem dieser fünf Clans kann man noch ein paar Clan-exklusive Karten sammeln mit der Zeit. Das heißt, je mehr du spielst, desto mehr Kartenvielfalt und auch Artefaktvielfalt schaltest du frei. Es gibt auch eine Handvoll clanfreier Karten, die man sozusagen mit jedem Clan bekommen kann. Und danach, ganz klassisch für diese Roguelikes, sammelt, kann man dann sich, wenn man das einmal so gemeistert hat, in so verschiedene Covenant-Ränge steigern. In Slay the Spire heißen die Ascensions und das sind praktisch höhere Schwierigkeitsgrade, wo mit jeder Stufe dieses Rangs das Spiel schwieriger wird. Gegner mehr Schaden machen, Gegner mehr Lebenspunkte haben oder du halt weniger Geld, wenn du ins Spiel startest und so weiter. Und das Ziel ist es halt, den 25. Rang zu bestehen, aber das ist genauso wie Ascension Level 20 bei Slay the Spire für mich unmöglich, aber für jemanden, der sich da wirklich reinfuchsen will, auch eine nette Challenge. Und auch es ist wunderbar repräsentiert, wo deine Freunde gerade stehen bei dieser Jagd nach dem höchsten Covenant-Rang. Und das Spiel, das ist auch sehr gut gemacht. Sobald du in irgendeiner Form, in einem Detail einen deiner Freunde übertriffst, vielleicht mit maximaler Schaden gleichzeitig bei einem Angriff oder den meisten Zaubersprüche, dann sagt dir das Spiel das, dass du gerade besser geworden bist. Und das ist wirklich fein. Das Interface, die Übersichtlichkeit, auch die wirklich das Spiel wirkt so wunderbar fertig. Das ist richtig gut gemacht.
Jetzt hast du es ja schon ziemlich häufig mit Slay the Spire verglichen. Mhm. Ist es ausreichend anders? Also wenn man jetzt Slay the Spire schon gespielt hat oder sowas, sitzt man dann davor und denkt sich, ja, das ist nochmal wirklich ausreichend was anderes.
Slay the Spire ist sehr viel knobeliger und taktischer. Slay the Spire arbeitet mit in der Regel weniger großen Zahlen. Bei Slay the Spire hat halt deine Einheit, dein Held um die 180 bis 120 Lebenspunkte, das man kann sehr viel im Kopf ausrechnen. Bei dem Spiel hast du so viele Einheiten, so viele Werte, die sich verändern. Da gibt's Bosse, die haben über 1000 Lebenspunkte. Das ist nicht so ein Spiel, wo du wirklich jedes einzelne Detail im Kopf ausrechnest und abwägst, sondern es ist ein bisschen eine gröbere Massenschlacht, eine größere Materialschlacht. Da geht's eher so um die größeren Tendenzen, ja. Habe ich die richtigen Buffs am Start? Habe ich die richtigen Karten am Start? Du wirst nicht einen Lebenspunkt plus minus im Kopf ausrechnen und danach entscheiden, ob ich jetzt diese Karte spiele oder nicht. Da hilft dir das Spiel ja auch. Auch, es gibt ja, wie gesagt, diese Anzeige, was passieren wird. Und auch wenn ich einen Zauberspruch in die Hand nehme und diese Karte auf eine Etage führe, dann ändert sich das Display auch und zeigt mir, okay, das wird passieren, wenn du diese Karte loslässt. Und da kann man sich immer noch anders entscheiden. Und das ist eher so eine Art, es ist ein bisschen indirekter, weil viel von den Sachen automatisch passiert, aber es ist dafür, hat's auch so, man könnte das fast mit so einem Wuselfaktor bezeichnen. Das passiert einfach sehr viel von allein und man beeinflusst es mit seinen Karten und das hat auch seinen Reiz. Aber die Art und Weise, darüber nachzudenken, ist schon sehr ähnlich wie bei Slay the Spire, auch wenn das Spiel ein bisschen anders funktioniert, mit sehr viel mehr Einzelteilen und sehr viel mehr Gegnern, sehr viel mehr eigenen Einheiten. Chaotischer.
Es ist ein bisschen gnädiger, weil dann die einzelne Entscheidung, die du triffst, nicht so stark ins Gewicht fällt, dass man, weil klang so ein bisschen so, dass man vielleicht auch hier und da kannst du mal einen Fehler machen, solange deine grobe, größere Strategie korrekt ist.
Zumindest in diesen niedrigeren Levels der Schwierigkeit, wo ich mich aktuell aufhalte und wo ich mich auch ganz wohl fühle. Bei Slay the Spire ist es wirklich so, da kannst du mit einzelnen Entscheidungen brachial dir den Run versauen. Insgesamt ist das Spiel auch von den Konflikten kürzer. Du hast bloß deine 8 Kämpfe. Bei Slay the Spire sind das sehr viel mehr, aber die Kämpfe sind dafür eben auch sehr viel länger. Das sind richtige ausführliche Materialschlachten. Das dauert eine ganze Weile, bis so eine Truppe Gegner durch den Zug durchgerammelt ist. Das ist nicht bloß, das sind richtig viele. Das ist eben auch ein anderes Feeling. Das Spiel ist auch insgesamt ein bisschen fröhlicher, ein bisschen rotziger, ein bisschen verspielter als Slay the Spire, was auch ein ganz netter Kontrast ist.
Wie lange dauert denn so ein kompletter Run?
So 40 Minuten bis eine Stunde, je nachdem, wie lange man nachdenkt. Und wenn er erfolgreich ist. Also scheitern kann man schon nach 5 Minuten. Aber bei all den Runs, die ich gewonnen habe, waren das so, ich habe mal geguckt, eben in die Statistik, 38 bis 52 Minuten bei mir.
Das ist ja aber trotzdem dann immer noch angenehm flott. Ja. Du hast gesagt, es gibt einen Boss am Ende. Wie weit unterscheiden sich denn Bosskämpfe? Und ist es immer der gleiche? Gibt es da unterschiedliche?
Die Bosse unterscheiden sich in einem Aspekt. Das heißt, Die Bosse sind schon immer dieselben, aber es gibt irgendwie 3 verschiedene Sorten. In dem Sinne, dass es halt, es gibt einen Boss zum Beispiel, der setzt regelmäßig eine Bombe aufs Spielfeld und die Bombe kann halt ein Damage-Shield haben. Das heißt, man muss sie zweimal angreifen, um sie zu zerstören. Oder sie hat 2 Explosionen und sowas. Also es gibt verschiedene Geschmacksarten von den Bossen. Ja, oder der der Engelboss, der kann halt irgendwie seine eigenen Truppen mit Multistrike buffen, dass sie zweimal angreifen, oder eben mit Rage. Das sind solche, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber sowas. Also es gibt halt schon erwartbare Bosse, aber im Detail unterscheiden sie sich. Das wird also ausgewürfelt, welchen Buff der Boss mitbringt. Bosse sind Einheiten, die schweben erstmal irgendwie außerhalb des Zugs und wechseln munter das Stockwerk und haben aber bloß so einen passiven Einfluss auf den, auf die Einheiten da. Die buffen vielleicht mal eine Etage oder setzen halt so eine Bombe ab, die explodieren wird, wenn man sie nicht zerstört, wie ich das gesagt habe. Wenn du dann alle normalen Fußsoldaten besiegt hast, dann betreten die Bosse deinen Zug. Und die kämpfen dann gegen die Einheiten auf deiner Etage, bis davon keiner mehr lebt. Das ist ein Unterschied zu den normalen Einheiten, die ja dann einmal angreifen und dann das Stockwerk wechseln. Die Bosse kämpfen, bis dieser Waggon leer ist, und erst dann wechseln sie in den nächsten Waggon. Und das ist so der Unterschied. Das ist ganz cool gemacht. Das ist jetzt in der wirklichen Beschreibung ziemlich schwer vorstellbar, aber das Spiel erklärt sich sehr gut. Und die Bosse sind cool gemacht. Es ist eine interessante Mechanik, und das ist auch eine schöne Ungewissheit. So, schaffe ich es, diesen Boss klein zu kriegen, mürbe zu machen? Sollte ich vielleicht, während ich normale Gegner besiege, schon irgendwie anfangen, irgendwie Debuffs auf ihn zu platzieren? Oder sollte ich irgendwie versuchen, meine Einheiten bereits im Erdgeschoss so richtig stark zu machen, damit sie in der ersten Welle dem Boss schon mal schön schaden? Oder ist es vielleicht besser, die meine Einheiten gleichmäßig zu verbessern? Ja? Weil der Boss wird es vielleicht bis oben ins dritte Geschoss schaffen. Und wenn ich da bloß Schrotteinheiten habe, dann ist mein Pyre am Arsch. Ah, interessant. Schön.
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen erzählt, ne? Da gibt's das und das und das und das. Also so,
es gibt so viel.
Ein Spiel, ja, bei dem es sehr viele einzelne Kleinteile gibt sozusagen, mhm, und die man sicherlich auch nach und nach verstehen muss. Wie gut ist denn erstens das im Spiel alles auch, sage ich mal, wie gut wird mir das beigebracht? Also ist das so ein Spiel, wo ich wieder loslaufen muss und YouTube oder sonst irgendwas konsultieren muss, um tatsächlich zu begreifen, wie bestimmte Mechaniken funktionieren? Oder ist das alles vernünftig im Spiel vermittelt?
Ich habe eigentlich fast alle Mechaniken aus dem Spiel heraus sehr gut verstanden. Es gibt da wunderbare Tooltips, so ein bisschen wie bei Hearthstone und Co. Das heißt, auf deiner Karte stehen halt so die verschiedenen, ja, Funktion dieser Karte, und sobald da irgendwie ein Fachbegriff genannt wird, kriegst du ein Pop-up neben deinem Mauszeiger, der erklärt dir jedes einzelne Wort, ja. Was ist der Slay-Effekt? Was bedeutet Rage? Was bedeutet Spellbound und so weiter? So, dass du sehr gut verstehst ungefähr, wie das funktioniert. Auch unter den Gegnern kriegst du dann Anzeigen, welche Buffs sie gerade haben oder welche anderen Eigenschaften und welche Debuffs. Da kannst du auch mit der Maus drüber hovern, dann wird dir dieses Symbol auch erklärt. Das ist eigentlich sehr, sehr gut erklärt, und das Spiel nimmt sich am Anfang auch ein bisschen Zeit und dich ein bisschen bei der Hand beim allerersten Run, und das ist ganz gut gemacht. Es gibt so ein paar Nuancen, die waren mir nicht klar, zum Beispiel, dass diese Spell Weakness, also dieser Debuff bei Gegnern, der sie empfänglicher macht für Schadenszauber, dass das praktisch auf eine Art und Weise stackt, nicht auf Zeit, sondern auf Schaden. Ich habe gedacht, okay, wenn ich denen jetzt 5 Spell Weakness draufdrücke, dann sind sie halt 5 Runden lang schwach gegen Zaubersprüche, aber sie sind halt, sie bekommen 5-fachen Schaden, was auch eine wunderbares Tor öffnet zu komplett irren Kombinationen. Das musste ich mir dann tatsächlich bei YouTube abholen, wo ich mir mal einfach ein paar Runs angeschaut habe, aber ich hatte das Gefühl, das Spiel gut aus dem Spiel heraus begriffen zu haben, alle Regeln, alle Funktionen. Was man lernen muss und was auch ein Lernprozess ist, wo ich noch lange nicht am Ende bin, ich glaube, da kann man hunderte Stunden Dinge lernen, die ganzen Funktionen richtig zu gewichten und eben selber seine Erkenntnisse daraus zu ziehen, was funktioniert, in welchem Zusammenhang, welche Karten können das besonders gut, welche Karten kann ich erwarten, eben diese Art und Weise, wie man ja diese Sorte Spiel meistert. Und das ist aber eine schöne Reise. Man lernt eigentlich immer was Neues. Es ist nicht so, dass du irgendwann gut drin geworden bist und fertig, sondern es gibt immer noch so ein leichtes Wachstum. Mit jeder Runde, die du spielst, lernst du irgendwas. Lernst, was gut funktioniert, lernst, was nicht funktioniert, scheiterst und musst vielleicht drüber nachdenken, wieso bin ich gescheitert? Was war mein Fehler? Und das ist bei dieser Sorte Spiel, das ist nicht bloß bei Monster Train der Fall, sondern bei vielen dieser Deckbuilder-Roguelikes. Das ist einfach eine wunderbare Art und Weise der Problemlösung. Ja? Wie Sid Meier gesagt hat, Spiel ist eine Aneinanderreihung von interessanten Problemen, und mein Gott, hat das Spiel interessante Probleme.
Und das ist aber auch, also man braucht nicht unbedingt jetzt eine hohe Frustresistenz, das, nee. Um das spielen zu können.
Man braucht Fable für diese Sorte Spiel. Das ist etwas, das kann ich den Leuten nicht abnehmen, wenn in dieser Wertschätzung, ob denen das gefällt oder nicht. Ich habe bei Slay the Spire auch eine ganze Weile gebraucht und weiß jetzt wirklich, dass diese Sorte Spiel ist perfekt für mich. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die haben überhaupt keinen Bock drauf. Das ist was Knobeliges, das ist etwas, was aber auch wunderbar reinpasst in jeden, ich habe jetzt Lust, was zu spielen. Für so einen Run, Slay the Spire oder eben Monster Train ist immer Zeit. Oder eben Into the Breach geht auch in dieselbe Richtung. Und das ist, da muss man nicht so viel Zeit reinstecken. Man hat immer Zeit für diesen einen Run. Man hat irgendwann die Spielregeln wirklich verinnerlicht. Also man muss da nicht so hart dranbleiben, wie bei einem Ego-Shooter, wo du wirklich die Reflexe geschult haben musst, on point, ja, bei so einem Battle Royale oder irgendeinem Valorant. Sondern man kann das auch mal einen Monat liegen lassen und man kommt da immer wieder rein. Für mich eine Sorte Spiel, gerade jetzt, wo ich älter werde, wo ich einfach nicht mehr die Geduld habe, mir hunderte Stunden in Ego-Shooter zu stecken, der mich stresst, sondern einfach so ein bisschen zu knobeln. Es gibt keinen Zeitdruck, außer im Multiplayer-Modus bei dem Spiel, der irgendwie ganz nett ist. Ist nett. Ist eine schöne Sorte Spiel und dank der Rückgabefunktion von Steam kann man ja auch ins Genre einfach mal reinspielen und gucken, ob das für einen ist. In den 2 Stunden, die einem Steam Zeit lässt, bis man sowas zurückgeben muss, egal welches dieser Spiele, hat man eigentlich schon begriffen, ob das eine Spielweise ist, die einem Spaß macht oder nicht. Aber ich bin der Meinung, gerade ältere Semester, die mehr Spaß dran haben zu grübeln, ein bisschen länger drüber nachzudenken, sich in so komplexere Systeme reinzudenken, ich glaube, die könnten da echt ihren Spaß dran haben.
Das Skat-Spiel der Moderne?
Ja, die Solitär plus besser.
Sehr schön. Ich frage mal zur Sicherheit, einfach nur wegen dem Genre, keine Ingame-Verkäufe.
Nix. Es gibt aktuell einen DLC, das ist der Soundtrack, der übrigens echt lobenswert ist. Also die Soundkulisse des Spiels, weil diese Kämpfe manchmal so lange dauern, dass irgendwie 20 Mal hin und her gekämpft wird, wenn der Bossgegner irgendwie eine gut vorbereitete Einheitengruppe angreift, die sich super gebufft hat. Dann geht's 20 Mal hin und her und das ist dann entweder unglaublich lang oder man stellt es auf Schnellvorlauf und dann ist es einfach ein Kauderwelsch aus Sounds. Das ist wirklich ein schöner Lackmustest hierfür ist immer, ob ich leiser stelle, wenn mein Mitbewohner da ist, irgendwie in der Küche oder so. Und das ist definitiv ein Spiel, wo ich oft mal die Anlage stumm stelle, weil es einfach ein Lärmgewitter ist, das einfach nicht schön ist, das selbst mich nervt. Die Musik hingegen ist fein. Richtig gute Kampfmusik, die ich sehr, sehr, sehr mag. Das ist eine meiner liebsten Kampfmusiken in der letzten Jahre mit dabei. Irgendein Walzer. Im OST kann man sich das auch mal suchen bei YouTube. Ganz geil gemacht. Sehr, sehr fein. Schade, dass die Soundeffekte eher zweckmäßig sind.
Nice. Ja, dann.
Ist wirklich, ich habe eigentlich nichts zu meckern. Das ist fast schon schade. Man könnte sagen, es ist vielleicht hier und da ein bisschen zu viel des Guten. Vielleicht hätten weniger Gegner und weniger eigene Einheiten dem Spiel gut getan, aber hey, dann wär's nicht Monster Train. Ich finde, das passt alles, wie es ist. Und vielleicht ist der Preis auch für manche Leute ein bisschen hoch, 21 €, aber andererseits, das passt. Ich habe meinen Spaß dran.
Vermute, das ist dann auch die Wertschätzung. Das Ding kostet, glaube ich, 21 Tacken.
Ja.
Und die scheint es wohl wert zu sein.
Ja, für die Leute, die diese Sorte Spiel was abgewinnen können, da gibt's nichts zu meckern. Ich hatte echt meine Vorbehalte. Es fiel mir im Frühjahr schon auf, als es eine Early Access Version gab. Die war noch relativ knapp vom Umfang her. Und ich habe mir echt Sorgen gemacht, okay, wenn die im Sommer schon rauskommen wollen, kriegen die das hin? Wird das Spiel dann wirklich rund? Und ja, war es. Ich bin erstaunt darüber, wie rund und fertig sich das Ding anfühlt. Da gibt's eigentlich nichts zu meckern. Ich kann es nicht einschätzen, wie lange man dran spielt, bis man es 100% gemeistert hat. Aber ich bin jetzt bereits absolut zufrieden, nachdem ich irgendwie alle der fünf Einheiten, Typen, Gruppen, Covenants, wie heißen sie, Clans, freigeschaltet habe und mit denen auch mindestens einmal gewonnen habe. Da bin ich jetzt echt happy und sehe auch noch nicht, dass mir der Spielspaß irgendwann verdunstet. Und auch angesichts der überwältigend positiven Meinungen im Internet und bei Steam bin ich da relativ sicher, dass ich hier eine bedenkenlose Empfehlung abgeben kann für Leute, die gern tüfteln, die gern knobeln und Spaß haben, eben mit dem Kampfsystem, das durch Karten repräsentiert wird.
Na wunderbar. Ja, dann hätte ich gesagt, ich bin bedient, die Menschen da draußen sind informiert, unsere Arbeit ist getan.
Ja, also vielen Dank auch im Forum für die Bitte, dieses Spiel sich zur Brust zu nehmen. Ich weiß gar nicht, warum ich gezögert habe, ja, aber ich bin sehr froh, es gespielt zu haben und ja, Das ist wieder schön. Ich freue mich immer, wenn mich ein Spiel so richtig packt. Und das ist eins von denen. Deswegen grinse ich heute noch ein bisschen in mich rein. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und wie immer, wenn es Fragen, Rückfragen gibt, ne, einfach im weltbesten Spieleforum, forum.gamespodcast.de da lassen. Da gibt's ja auch schon ein Thread zum Spiel. Und danke an euch, dass ihr unser Projekt so geil unterstützt. Super, super gemacht. Und wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin.